Hallo Leute, willkommen bei Bartez Calling, dem Body and Mind Podcast auf der Stronger Together Plattform Yammer der Lufthansa Group. Hier führen wir die Gespräche, die wir vor Corona an der Bartez geführt haben, über große und kleine Themen, ernste und lustige, zu zweit oder mit anderen. Diese Gespräche wollen wir keinesfalls missen, beziehungsweise euch nun daran teilhaben lassen. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Guten Morgen, liebe Dörte.
Hallo, liebe Uta. Na?
Na, ein neuer Tag erwacht. Es ist ja noch morgens und ich sehe in einem blauen Himmel, die Sonne scheint. Es wird ein guter Tag.
Klar, morgens der Start ist wichtig, um gut in den Tag zu kommen. Es ist sogar Montag, Anfang der Woche. Und Montage haben irgendwie sowas, wow, mal schauen, was die Woche alles so bringt.
Also da muss ich ja kurz mal sagen, wir haben ja eben im Vorgespräch gesagt, wir wollen mal ganz kurz Bezug nehmen auf unsere privat-arbeitsmäßige Situation, damit unsere lieben Zuhörer mal ungefähr einschätzen können, was wir so treiben den ganzen Tag. Aber bei Montagen fällt mir ein, dass unser gemeinsamer Bekannter und Freund Jan Teunen, der ja sehr viel mit dem Arbeiter-Samariter-Bund zusammen gemacht hat, ja irgendwann mal zu denen gesagt hat, Leute, ist euch eigentlich klar, dass ihr immer montags morgens die ganzen gestressten Manager mit Herzinfarkt ins Krankenhaus fahrt und wollt ihr euch denn nicht mal überlegen, dagegen was zu unternehmen oder ne, darauf mal Bezug zu nehmen und das zum Thema Montage. Ja, also. Aber gut, das passiert uns ja im Moment nicht, also mir auf jeden Fall nicht, weil, das kann ich ja sagen, ich ja tatsächlich seit 4 Monaten Zero arbeite, also auf Null gesetzt bin im Rahmen der Kurzarbeit und daher ja ein bisschen gezwungen war oder es mir es quasi ein Geschenk des Lebens an mich ist, dass ich mir Gedanken machen durfte, wie man denn sonst sinnvoll den Tag verbringt und was es denn noch alles gibt, was man lernen kann oder wo man zu beitragen kann und so weiter. Und ja, das ist im Moment die Situation bei mir. Und bei dir, Dörte?
Ja, bei mir ist es gemischt. Ich habe am Anfang auch 100% Kurzarbeit, ungefähr so 6 Wochen gemacht, weil mein Projekt gestoppt wurde, in der ganz akuten Phase natürlich sehr schnell, von heute auf morgen. Und dann habe ich aber jetzt aus meiner alten Funktion heraus, nämlich Hospitality und Service, aber auch viel Menschen und Austausch zu fördern, mich netterweise jetzt einbringen dürfen in das Onboard Experience Projekt, in den Workstream bei Restart. Und ich bin sicher, ich kann das Team wirkungsvoll unterstützen und bin jetzt mit 49%, also knapp unter der 50%-Grenze, dort aktiv und versuche, Brücken zu bauen, zu unterstützen, Mehrwert aus meiner Erfahrung in der Kabine dort einzubringen und den Carsten Hoffmann natürlich zu unterstützen. Alles, was bei Restart aufläuft, im Onboard-Experience-Team auch projektmäßig zu managen. Ja, und es ist ein kleines Team, aber sehr wirkungsvoll.
Toll. Boah, das glaube ich. Ja, und wenn ich das höre, dann werde ich dann schon immer wieder ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht die Ärmel hochkrempeln kann und was tun kann, um zu unterstützen. Und ich glaube, der Bodo Jansen sagte das neulich in einem der Podcasts, und das fand ich sehr bemerkenswert, eben, dass Aushalten manchmal schwieriger ist als zu leisten, ne? Und so kommt mir das dann auch immer vor. Ich glaube, so geht es vielen Kollegen, die im Moment auf Null gesetzt sind und die gerne was tun würden. Und apropos tun würden, ich weiß nicht, ob man das hier als Aufruf starten kann. Ich würde es aber gerne tun. Ist wahrscheinlich alles strengstens verboten. Nein, aber was mir aufgefallen ist, als ich das letzte Mal am First Class Terminal vorbeigekommen ist, dass ja das Unkraut da überall aus den Ritzen schießt. Und das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie in so einem Endzeit-Film. Vielleicht kann ja jeder, der im Moment arbeiten darf, immer wenn er da vorbeikommt, mal ein Ding rausrupfen. Vielleicht ist dann ja über die Zeit das Unkraut weg. Also bitte tut es. Ich darf es nicht, ich habe angefragt. Also wenn man in Kurzarbeit ist, darf man nichts tun, was dem Wohl des Unternehmens dient. Also ich darf noch nicht mal Unkraut jäten, auch nicht außerhalb der Basis. Krass, oder?
Ja, so ist wahrscheinlich die rechtliche Regelung.
Ja.
Und müssen wir dem einfach an der Stelle auch folgen. Du suchst auch noch nach Menschen, die im Gebäude arbeiten. Das ist ja das Zweite noch. Ich arbeite komplett von zu Hause und habe gar keine Termine mehr im Büro. Wenn man in der Lazier kommt, ist es weiterhin sehr leer. Ja, das ist auch nach wie vor ein Gefühl, wenn man dann mal tatsächlich für eine Stunde hin darf, soll, kann, dann ist das auch immer noch ganz anders als
vorher. Ja. Also, aber umso schöner ist, dass wir hier unsere virtuelle Bartess haben.
Genau, und zu Hause fehlt auch die Grashalme, liebe Uta. Da bin ich umso aktiver mit den Grashalmen im Garten meiner Mutter.
Oh, wow, gut. Also ich muss sagen, ich habe leider keinen grünen Daumen und ich hätte ja jetzt jede Menge Zeit und Muße, aber die Pflanzen auf meiner Terrasse, die schreien nach Wasser und nach liebevollen Worten. Man soll ja mit den Pflanzen sprechen, dann sind die ja angeblich, dann wachsen die wie verrückt. Also komisch, aber ich spreche lieber liebevoll zu Menschen offensichtlich als zu Pflanzen.
Ja, wahrscheinlich, weil du den Garten nicht so im Blickwinkel hast, wie die Menschen, die wir haben.
So sieht's aus. Aber ich habe ein Getränk in der Hand und ich habe mir jetzt neulich überlegt, also all die Podcasts, die ich sonst so noch höre, rechts und links, da ist es schon fast schick, dass da immer alle am Essen sind, tatsächlich. Also und dann irgendwie ins Mikro schmatzen. Also die Kollegen von Fest und Flauschig machen das sehr gerne, also Olli Schulz und Jan Böhmermann. Aber auch, das höre ich im Moment auch so gerne, ich weiß nicht, ob du das kennst, den Podcast Alles Gesagt von den Zeit-Redakteuren, also dem Chefredakteur vom Zeit Online und Chefredakteur vom Zeit Magazin. Und die haben diesen Podcast Alles Gesagt. Und das Tolle ist, Dörte, weil wir uns ja auch immer wieder Gedanken machen, ob unsere Folgen zu kurz oder zu lang sind, ne? Insbesondere zu lang. Also bei Alles Gesagt ist es so, dass der interviewt wird, der gibt am Anfang der Folge ein Wort bekannt, irgendein relativ abstruses Wort. Und wenn er dieses Wort irgendwann zwischendurch sagt, dann ist in der Sekunde die Folge zu Ende.
Ah.
Ja, so und so passiert es aber dann zum Beispiel im Interview mit Juli C., dass dieser Podcast, diese Folge 8 Stunden gedauert hat. 8 Stunden.
8 Stunden hört ja keiner mehr zu, Uta.
Doch, und das ist das Phänomen, weil du dann den Podcast mehr wie so ein Hörbuch verstehst, weißt du? Und das ist ja das Geile, du kannst ihn ja an- und ausschalten. Und ich selber, also die 8-Stunden-Ding habe ich noch nicht angehört, aber ich habe den mit Igor Levit, mit diesem tollen Pianisten gehört und auch mit anderen. Und habe ich dann halt über Tage gehört und fand es ganz wunderbar, ehrlich gesagt.
Ich glaube, also, der eine, der mag es kurz und knackig und der andere hört sich halt auch gerne rein in bestimmte Themen oder in bestimmte Menschen und bleibt dann irgendwie dran. Ich gehöre zu denen, die es auch mal ein bisschen länger mögen, aber schon auch eher kurz und knackig, so dass ich dann auch ein bisschen Varianz habe. Ne?
Ja, das ist natürlich, hat auch was für sich. Aber das Angebot ist ja so unfassbar groß. Aber ich möchte ganz kurz gerne beim Thema Podcast bleiben und nochmal Bezug nehmen auf den Podcast von unserer ehemaligen Kollegin Julie Jankowski, die ja jetzt als Coach und Moderatorin außerhalb des Unternehmens sehr erfolgreich ist und die ja zu Beginn der Corona-Krise einen Podcast gestartet hat, den Podcast Good Work, um quasi eine Corona-Chronik zu machen, aber mit besonderem Fokus auf das Thema Arbeiten. Also was passiert mit der Arbeit während des Lockdowns? Was muss alles unternommen werden durch die verschiedensten Sparten, großen und kleinen Unternehmen? Und das ist natürlich eine super, super tolle Dokumentation dessen, was passiert ist. Aber sie hat es vor allen Dingen auch mit dem Ziel gemacht, zu sagen, wir müssen das dokumentieren, was wir jetzt lernen gerade, damit wir das nicht vergessen. Du hast ja auch schon die ein oder andere Folge gehört, ne?
Ja, absolut. Die Jule ist da sehr innovativ, hat immer mal wieder neue, spannende Gesprächspartner. Und zum Beispiel fand ich spannend, dass sie mit Thomas Sattelberger, unserem ehemaligen Vorstand, auch eine Folge hatte. Und umso mehr klickt man dann natürlich auch so ein Thema an, wo man auch den Gesprächspartner gut kennt. Und das fand ich zum Beispiel richtig klasse, dass sie auch mit ihm die Zeit gefunden hat, denn er ist ja politisch jetzt wirklich sehr, sehr bunt und sehr intensiv unterwegs.
Ja, und ich weiß nicht, wie du mit Thomas Sattelberger zu tun hattest, als er bei uns Bereichsvorstand war. Hattest du mit ihm zu tun?
Ja, ich hatte intensiv mit ihm zu tun, weil mein ehemaliger Chef, der Thierry Antinori, war ja direkt Kollege von Thomas Sattelberger. Und die Büro waren direkt nebeneinander. Und natürlich die Assistenzbüros häufig gebeten, Dinge miteinander zu koordinieren. Ja. Dann war ich wirklich nah dran.
Vielleicht manchmal näher, als es wünschenswert gewesen wäre. Der war ja manchmal sehr laut und intensiv. Ich durfte damals mein Uniformprojekt mit ihm machen. Also ich habe ja ein Dreivierteljahr direkt an ihn berichtet. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, also so anstrengend er auch war, aber ich habe wahnsinnig viel von dem gelernt und er hat das wahnsinnig unterstützt. Also er hat sich wirklich immer in die erste Reihe gestellt und das war ja so ein Thema, was sehr emotional war und was auch teilweise sehr viel diskutiert wurde und so. Aber er ist keiner Diskussion aus dem Wege gegangen. Und ich fand das so lustig, dass er dann in dem Podcast, in dem Interview mit Jule sagte, dass er sehr enttäuscht war, als er jetzt als FDP-Abgeordneter in den Bundestag eingezogen ist, wie dort Debatten geführt werden. Und er kommt ja jetzt aus der Wirtschaft und auch in der Wirtschaft werden natürlich Diskussionen nicht immer sehr zielgerichtet geführt. Aber er sagte, dort werden halt wirklich fast ausschließlich Meinungen vorgetragen und keine konstruktiven Diskussionen geführt. Und dass er jetzt aber da einen Vorstoß wagt und aus den verschiedensten Parteien Vertreter eben zusammentrommelt, um das praktisch jetzt gemeinsam zu lernen und eben dahin zu kommen, ne? Um jede Meinung zu hören und aus dieser Vielfalt der Meinungen und des Wissens sozusagen dann am Ende zu einem guten Ergebnis zu gelangen.
Ja, finde ich spannend. Auf dem ersten Impuls würde ich sagen, das ist jetzt gerade so die Situation der Großen Koalition, dass er ist ja bei der FDP, dass da tatsächlich das Gefühl entstehen mag, dass das nur ein Vortragen ist. Ich hoffe, dass in Ausschüssen, in Vorbereitungen und zu anderen Themen vielleicht tatsächlich da mehr Diskussion und auch Ergebnis sich entwickelt. Politik nicht dran. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, so gut wie das Gremium ist und so gut wie es auch bunt besetzt ist und so gut wie man sich auch vorher vornimmt, zuzuhören und Ergebnisse finden zu wollen, die bestmöglich auch das repräsentieren, was ich, ich wahrnehme, umso besser ist das Ergebnis am Ende.
Klar.
Und, ich glaube, aus meiner Beobachtung heraus, dass oftmals das Zuhören, Zulassen und auch bewusst zu hören, manchmal schon der erste Punkt ist, wo es knackig wird, ne? Weil es geht nicht nur darum, seine Meinung zu vertreten, sondern auch wirklich sehr, sehr bewusst zuzuhören.
Ja, und halt die Haltung zu haben, dass der andere eventuell auch in einem Punkt recht haben könnte. Und dass dann daraus eine gute Lösung entstehen kann. Also das kann man ja jetzt mal weiterverfolgen. Er hat aber auch, der Thomas Sattelberger, natürlich darüber gesprochen, also über das Thema New Work und dass es eben jetzt eine neue Art zu denken benötigt, ne? Also dass wir eben nicht an dem rumschrauben, was war, also die Raupe noch schneller und bunter und vielfältiger zu gestalten und neue Räder dran zu bauen und so weiter, sondern aus der Raupe einen Schmetterling werden zu lassen. Jetzt piept's.
Oh mein Gott, eine SMS scheinbar. Okay.
Die Technik überwältigt uns immer wieder an manchen Ecken. Ja. Also, dass es eine neue Art zu denken braucht und natürlich auch in der Regierung, also weil offensichtlich ist ja die jetzige Situation auch etwas sehr Herausforderndes, wo man nicht in irgendwelche Schubladen greifen kann und sagen kann, ach, das ist jetzt Krieg, da muss jetzt Maßnahme ABC durchgeführt werden, sondern es muss ganz neu gedacht werden. Und dass es dazu einerseits im Grunde eine Elite benötigt in der Regierung, Und dass diese Elite aber auch irgendwo herkommen muss und dass die natürlich ausgebildet werden muss in Schulen und Universitäten. Und dass wir in den Schulen heute nur repetitives Wissen vermitteln und nicht die Kinder dazu anregen, erstens dieses Wissen in Frage zu stellen und ihre Meinung dazu zu fügen, geschweige denn wirklich kreativ zu sein und neue Lösungen zu entwickeln. Das fand ich absolut den Finger in die Wunde gelegt.
Ja, ich glaube, das ist jetzt echt ein Umbruch, der auch gerade stattfindet. Ne? Denn je mehr ich digitalisiert mache, ich glaube, so viel mehr Möglichkeiten habe ich am Ende auch. Ne? Es beginnt mit der Ausstattung der Kinder, aber es hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, wie wir uns vornehmen, Partizipation zu leben. Ne? Sind wir wieder zu New Work und ich glaube, das beginnt schon in der Schule, dass ich auch die Meinung der Kinder für bestimmte Themen einfach einhole und sie dahin führe, dass ihre Meinung zählt, dass Partizipation sich lohnt, dass auch Dinge umsetzbar sind von Ideen, die ich habe, dass ich aber auch vielleicht Grenzen sehe, wo das eben auch mal nicht der Fall ist, wo ich einstecken muss, dass es eben nicht klappt, weil die anderen eine andere Meinung haben oder die Allgemeinheit ein anderes Bedürfnis. Deshalb das, was mir manchmal an amerikanischen Universitäten, man mag über USA jetzt gerade eine Meinung haben, wie man macht. Aber ich finde, mehr an Business Cases zu arbeiten, mehr Bühnendiskussionen, Debatten zu lernen, zu Fähigkeiten zu erarbeiten, wo ich auf der Bühne eben halt auch tatsächlich einen offenen Diskurs praktiziere. Das ist, glaube ich, für Schulen und für Kinder unheimlich wichtig. Und ich hoffe sehr, dass wir das mit der Veränderung der Schule und der Digitalisierung jetzt hinbekommen, solche Dinge auch zu fördern. Und dann kommt man auch dahin, Dinge in Frage zu stellen. Das wäre mir jetzt ein echtes Anliegen und ich sehe es an manchen Stellen, auch wenn ich jetzt bewusst so durch die Presse gehe, ja.
Ja, das Schwierige ist ja, ich sage mal, das hat es ja schon immer gegeben, dass durch die Weiterentwicklung der Menschheit sich natürlich auch Berufsbilder verändert haben und dann damit auch natürlich die Anforderungen an das, was wir lernen müssen, ne? Gibt ja nun mal heute keine Kutschenbauer mehr und den muss man auch nicht mehr erlernen, den Beruf. Und ich sag mal, das Handwerkliche ist ja leider Gottes, muss man ja fast sagen, auch ne, durch die Maschinen sehr stark ersetzt worden. Und jetzt ist halt das Thema Wissen im Grunde wird ja ersetzt und durch die künstliche Intelligenz wird ja noch viel mehr ersetzt in Zukunft. Ne? Also das ist ja alles was durch Maschinen dann im Zweifel erledigt werden kann. Und umso mehr ist das, was wir als Menschen tun können, im Zweifel, oder was wir einbringen müssen, soziale Kompetenz und Kreativität oder Co-Kreativität. Und das muss natürlich ausgebildet werden, logischerweise. Und das muss auch zugelassen werden und dem muss halt auch ein Raum gegeben werden. Ne? Und das geht aber alles so schnell, und das als letztes Wort dazu, das geht alles so schnell, dass wir natürlich, wir wissen ja gar nicht, wo wir anfangen sollen, ne, um uns zu verändern und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dahin zu kommen. Das meine ich.
Für die Schule ist es, glaube ich, oftmals die Eltern beziehungsweise die Lehrer, die halt mit anderen Veranstaltungsformaten vielleicht einfach mal Dinge ausprobieren und solche Debattierkurse anbieten oder einfach Workshop-Tage etc. Und bei uns in der Arbeit ist es so ähnlich. Wenn du sagst, du möchtest agil arbeiten, dann musst du an manchen Stellen einfach auch mal etwas ausprobieren. Du arbeitest im Zweifel dann mit Experten aus anderen Teams zusammen, die sowas schon mal gemacht haben. Du machst es einfach und du lernst, indem du es gerade tust und ein, zwei Experten an deiner Seite hast. Und dann ist es auch an vielen Stellen einfach learning on the job. Aber es geht nicht, ohne dass man sich am Anfang über seine Ziele Gedanken macht, über seine die Learnings eben halt auch mitschreibt und sie dann wieder einbringt für das nächste Mal. Ich glaube, wenn man das so peu à peu bei Firmen einführen möchte, dann braucht man halt einfach auch am Anfang ein bisschen Unterstützung und dann eben viel Mut und einfach den Glauben dran, dass man damit auf einem neuen Weg ist, denn Partizipation brauchst du. Du hast eben schon gesagt, vieles wird durch künstliche Intelligenz gemacht. Das, was uns unterscheidet, ist halt einfach Informationen aussortieren zu können, bewerten zu können, in bestimmte Zielrichtungen zu bringen, und das wird keine Maschine können. Ne? Und an der Stelle muss man aber auch mitlernen. Es ist manchmal leichter, nur einer Vorgabe zu folgen und zu sagen, das ist jetzt hier das Ziel, statt darüber zu diskutieren, wie gestalten wir das Ziel und ist dieses Ziel hundertprozentig so definiert, wie es auch alle Beteiligten vor sich haben, ja.
Absolut. Und ja, auch mal das Ziel in Frage zu stellen.
Ne? Ja. Oder mindestens mal äußern zu dürfen, dass das vielleicht eine Nuance links oder rechts einfach auch Sinn macht oder nochmal zusätzlich beleuchtet werden soll oder kann. Das braucht es, glaube ich, oft, um einfach auch mal anders zu denken. Out of the box haben wir schon immer gesagt, aber das wirklich mal zu tun und das auch konsequent zu tun und das auch zu diskutieren, das braucht Raum, ja. Braucht Raum und Zeit.
Absolut. Und apropos out of the box, da fällt mir zu Thomas Sattelberger nochmal ein, also im Rahmen der Uniformentwicklung. Er war ja schon jemand, der wirklich die Sachen sehr nach vorne gepusht hat, ne? Und wenn er dann auch mal eine Idee hatte, dann hat er da ja auch sehr dran festgehalten. Und er wollte ja tatsächlich das Thema, also dein Thema ja eigentlich auch das Thema Hospitality unheimlich vorantreiben, ne? So, und da sollte jetzt die Uniform zu beitragen. Und er wollte da gerne mit Farbe arbeiten. So. Und er war sehr, sehr angetan von der roten Serviceweste bei der Deutschen Bahn. Die musste ich dann besorgen und dann wurde die also ausgestellt an der Schaufensterpuppe und er war also hin und weg von dieser roten Serviceweste. Und ob wir das nicht auch haben können. So, da musste ich also die Kollegen vom Corporate Designer nochmal bemühen, also zu erklären, dass Rot halt nun mal so gar nicht in der Farbpalette der Deutschen Lufthansa ist. Gut, dann sollte es eine gelbe Serviceweste werden. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also mal unabhängig davon, dass sowas überhaupt durch den Dienstbekleidungsausschuss zu bekommen, aber ich habe es auch irgendwie nicht gesehen, die gelbe Serviceweste. Aber wir haben sie natürlich gefertigt und dann, also ich rede jetzt noch nicht mal von Fleckenempfindlichkeit an Bord, sondern so grundsätzlich. Und dann, pass auf. Und das zum Thema auch Nuancen und so weiter und die Dinge mal ganz radikal betrachten. Und dann haben wir natürlich der Firma Strenes, die ja damals als Designer da verantwortlich gezeichnet hat, die Aufgabe gestellt, irgendwie das Thema Gelb und Farbe jetzt in diese Weste zu bringen. Und dann haben sie uns ein Muster geschickt und ich habe echt gedacht, die wollen uns verarschen, excuse my French, weil die haben eine Weste gebaut, mit ganz normale blaue Weste, nur das Innenfutter war gelb. Und das fand ich also wirklich so.
Sauer Kompromiss, liebe Uta, weil sie schon wussten, dass es außen vielleicht nicht optimal aussieht.
Nach innen hat man natürlich null gesehen, aber das war echt so witzig. Und also wir konnten aber Thomas Sattelberger davon überzeugen, dass die gelbe Serviceweste nicht so eine geile Idee ist. Und wir haben das dann über die Krawatten und die Halstücher und so weiter gelöst, aber ich fand es trotzdem retrospektiv gut, die Dinge mal so radikal zu beleuchten und da mal so ein bisschen zu experimentieren, ne? Statt gleich wieder zu sagen, nee, das geht doch nicht und nee, und wie sieht denn das aus und so. Also das fand ich an dem immer gut. Also auf jeden Fall, um das noch abzuschließen, hört da mal rein. Ich habe es, glaube ich, auch auf Yammer schon gestellt, glaube ich, die Folge mit Thomas Sattelberger als Empfehlung, als Podcast-Empfehlung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir an dieser Stelle ja schon mal sagen dürfen, ne, Dörte, ist, dass wir jetzt in den nächsten Tagen die Julia Jankowski interviewen werden für unseren Podcast und sie mal befragen werden. Sie hat ja jetzt die Corona-Chronik nach 100 Folgen abgeschlossen. Die 100. Folge-Interview, auch wahnsinnig spannend, mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher. Und jetzt soll sie uns mal erzählen, was so ihre Zusammenfassung ist nach 100 Folgen und Interviews mit so vielen spannenden Menschen. Also da freue ich mich total.
Ja, und ich bin schon sicher, dass wir da wenig sagen werden, weil sie so viel zu erzählen hat, dass wir sie wahrscheinlich kaum stoppen können. Denn Corona ist jetzt schon eine Weile hin und sie hat wirklich viele interessante Gesprächspartner gehabt.
Ja.
Und da bin ich auch neugierig, was sie mit uns teilen wird.
Mega, mega neugierig. Also ich freue mich total drauf. Und als kleine Aussicht noch, ich werde meinen wunderbaren Yoga-Lehrer und Yoga-Ausbilder Frank Bartel befragen zum Thema Meditation und Atemtechniken. Und der ist auch sehr versiert zum Thema Yoga-Philosophie und ist dabei aber jetzt auch nicht so ein Räucherstäbchen-Om-Klangschalen-Typ. Das finde ich ja persönlich ein bisschen schwierig. Das ist mir dann immer too much. Ja, also ich habe das gerne, wenn die ganze, das ganze Magische und Großartige von diesem alten Wissen sich dann aber doch paart mit einer gewissen Modernität. Und das verkörpert er sehr gut. Und deswegen, glaube ich, können wir uns da auch auf ein spannendes Interview freuen. So, meine Liebe, und dann wollte ich mit dir Folgendes besprechen. Ich würde ja sehr gerne auch eine Rubrik bei uns einführen in diesen Podcast, weil das halt nun mal alle erfolgreichen Podcasts so haben, neben dem Essen während des Podcasts und diversen anderen Dingen. Und ich denke mal, das würde uns auch gut zu Gesicht stehen. Und ich möchte folgende Rubrik vorschlagen, und zwar, dass wir im Zweifel von Folge zu Folge abwechselnd uns gegenseitig fragen, welche Fragen würdest du einer bestimmten Person stellen? Ja, und zwar im Hinblick darauf, dass du davon ausgehst, dass die diese Person sie dir auch ehrlich und ausführlich beantworten wird. Und ich würde jetzt einfach mal spontan in den Ring werfen und die Frage an dich stellen: Welche Frage würdest du wahnsinnig gerne mal an Angela Merkel stellen?
Oh, Uta, das ist
ja, sorry, ich
einfach so rausschießen, weil immer wenn ich im Fernsehen, dann denke ich, oh, jetzt hätte ich mal eine Frage zu dem Thema. Oder manchmal auch zu dem, wann war sie das letzte Mal beim Friseur? Also es gibt ja viele Themen, die man so ganz platte Themen einfach mal hat, ne, weil man einfach diesen Alltag dahinter mal sehen will, so den Mensch und so dieses, wie lebe ich das eigentlich durch? Wie schaffe ich den Stress und wie schaffe ich auch diese Vielfalt von Themen? Da fällt mir total viel zu ein, und dann natürlich inhaltlich in der Schwere der Themen fallen mir auch dutzende Dinge ein, weil ich mich einfach ein bisschen interessiere. Aber wenn du mich so ganz akut fragst, um die Leichtigkeit unseres Podcasts hier zu behalten, eine Leichtigkeitsfrage wäre für mich: Wo reist sie am liebsten hin und mit welchem Politiker trifft sie sich einfach gerne, weil sie weiß, da kommt sie raus, das macht Spaß, dass die Diskussion, siehe Thema von vorhin, gut, und wo kriegt sie gutes Essen, statt jetzt irgendwie zu sagen, oh mein Gott, jetzt sitze ich da wieder auf dem Sofa und das ist alles ganz, ganz gruselig hier. Ich weiß nicht, ob sie mir das ehrlich beantworten würde, aber fände ich sehr spannend. Man sieht sie ja häufig in Frankreich, ist das ihr Favorite Meeting, oder fliegt sie lieber nach Thailand, weil sie da irgendwie besondere Beziehungen zu diesem Land hat? Keine Ahnung, das fände ich jetzt
so spannend. Tom Kagei. Genau. Was glaubst du denn, was sie gerne isst? Was würdest du ihr zutrauen?
Oh, die Frage finde ich jetzt sehr schwierig. Ich glaube, sie wird wahrscheinlich querbeet alles gerne essen, und ich empfinde sie als sehr, ja, wie soll ich es mal, ausprobierfreudig, und könnte mir vorstellen, dass sie viele verschiedene Dinge und nicht nur eins sehr speziell. Und vielleicht mag sie sogar deutsche Küche super gerne.
Könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ja, das sind gute Fragen.
Was würdest du fragen? Was wäre so dein Ding?
Also ja, mich würde also einerseits sie tatsächlich als Privatperson wahnsinnig interessieren. Tatsächlich, wie sie außerhalb des politischen Geschehens ihren Tag erlebt. Also wie sie es schafft, eine gute Beziehung zu führen. Sie ist ja nun jetzt auch wirklich sehr eingebunden. Was ihr privat persönlich Freude bereitet. Ne? Also ist das gute Musik, oder hat die eine beste Freundin? Weißt du? Hat die eine beste Freundin, mit der sie so alles bequatscht und der sie dann mal sagen kann, hör mal, dieser Trump, das ist, ne, mit dem rede ich nicht so gerne, oder vielleicht doch, weil der eigentlich ultra witzig ist. Sowas finde ich spannend. Und in Hinsicht auf ihre politische Arbeit, würde mich schon interessieren, würde mich natürlich schon wahnsinnig ihre private Meinung zu manchen Dingen interessieren. Also zu, weiß ich nicht, zur Außenpolitik oder zur Innenpolitik oder zu allem eigentlich, ne? Hat sie eine private Meinung zum Thema Umwelt, ne? Ist die trennt die Müll oder sagen wir mal, ist die ein nachhaltiger Typ und ja, lebt sie das Thema wirklich oder ist das reine Politik? Das finde ich bei Politikern immer eigentlich am spannendsten. Ja. Da blickt man ja nicht so richtig hinter die Kulisse immer, ne?
Ja, ich glaube, du hast keine private und öffentliche Meinung. Du hast eine Meinung und die Meinung gibst du entweder kund oder sie gibst dir nicht kund. Das wäre meine Hypothese an der Stelle. Und das Protokoll und das, was da dranhängt und auch, sag ich mal, wie kommuniziert man heute, wird sie sehr stark einschränken. Aber ich denke schon, dass sie viel ihre Meinung in kleinen Kreisen und in dem Umfeld auch teilt. Mindestens schätze ich sie so ein. Sie hat so viel Erfahrung, dass auch jetzt die Leute wahrscheinlich anders zuhören als jetzt noch vor 10 Jahren. Und das ist spannend, jetzt einfach zu sehen, wie geht sie damit um. Ja, also im Moment nimmt man von ihr, finde ich, weniger wahr als noch vor einer geraumen Zeit, weil auch irgendwie der Machtwechsel ja ansteht. Ja, mal schauen, was dann auf uns zukommt. Aber ich glaube, sie ist schon sehr engagiert. Das so der Eindruck, den ich habe, aber du, das ist ja immer die öffentliche Rolle. Man sieht ja nicht so viel von ihr privat. Das ist, glaube ich, auch sehr bewusst so gesteuert.
Naja, ich meine, ich habe ja gerne mal so die romantische Vorstellung, dass Politiker wirklich getrieben sind von etwas, ne? Also, dass die in die Politik gehen, weil sie sagen, ich kann nicht immer nur sagen, es muss sich was ändern, dann muss ich halt auch selber mal meinen Teil dazu beitragen und das unterstützen. Aber es ist ja da wahrscheinlich in vielen Fällen doch so, dass es eher dieses Machtgebaren ist, was die Leute treibt. Ne? Also die Macht zu haben, also das Geld kann es ja nicht sein, dafür verdient es in der Wirtschaft viel mehr. Ich glaube, es ist eher so ein Machtthema und vielleicht so dieses in der Öffentlichkeit stehen. Und da würde mich gerade bei der guten Frau Merkel schon interessieren, also was da welchen Anteil einnimmt, weißt du? Das ist ja eine schlaue Frau, offensichtlich. Und ich sag mal so als Naturwissenschaftlerin ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig emotional. Ich glaube aber, dass die einen guten Humor hat. Ja, ich glaube, dass die über platte Witze auch lachen kann. Die müssen nicht immer so intellektuell sein. Aber die Frage ist halt wirklich, was, also treibt sie inhaltlich irgendein besonderes Thema? Also hast du das Gefühl, dass sie einem Thema ganz besonders zugetan ist?
Ich glaube, es inhaltlich? Sind diese wissenschaftlichen Dinge. Ich glaube, es ist schon, wenn man jetzt wirklich drauf schaut, Wissenschaft und Forschung und uns da als Land Deutschland made in Germany ein Stück weit auch weiter zu platzieren. Ich glaube, das ist ein Herzensthema, was natürlich nicht jeden Tag auf der Agenda ist, aber was sie, glaube ich, sehr intensiv treibt. Also sie hat sehr viel Begeisterung immer gezeigt auf der Leipziger Messe, auf der Hannover Messe, mit diesen technischen Dingen. Und ich glaube, gerade das Wissenschaftliche hat ihr vielleicht auch in der Krise jetzt gut geholfen, zu sortieren, zu verstehen, wie Wissenschaft sich entwickelt, wie auch geforscht werden muss und man nicht alles sofort weiß und die beste Entscheidung zum Zeitpunkt des aktuellen Wissens treffen muss. Mhm. Und da vermute ich einfach mal, dass da auch ein Stück weit ihre Leidenschaft drin liegt, ja.
Also das Thema Digitalisierung ist es jedenfalls nicht, ne? Ja, aber ich denke mir dann immer, man, die hat doch so viele Möglichkeiten, die kann sich doch von den geilsten Nerds, kann die sich doch auf das Thema aufgleisen lassen, ne, eigentlich, ne? Und es, also, die kann sich doch jeden Berater holen.
Also, und vielleicht macht sie das und wir sehen es nur nicht. Also da bin ich jetzt einfach mal ganz frisch und frei und sage, genau sowas müsste man einfach fragen. Ne? Mit wem sprichst du, wo gehst du hin? Ich habe witzigerweise einfach so aus einer Laune heraus, weil ich dachte, ach, na ja, vielleicht ist das mal interessant, mir den Kalender der Kanzlerin als Abo schicken lassen, um einfach mal so zu verstehen, was passiert so in der Woche. Und da kriegst du so eine E-Mail und da sind dann jeden Tag die Termine aufgezählt, mit wem sie
sich... Wie geil!
Hinreist und dann hast du unten immer so ein kleines, winziges YouTube-Video, wo sie dann Thema der Woche zeigt. Und
ah, okay.
Also ob man jetzt ein Fan ist von ihr oder nicht, ich kann es einfach nur empfehlen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, ja, ach super, jetzt weiß ich wieder, was so die Regierung bewegt und was Frau Merkel durch den Kopf geht. Und man hat, wenn man jetzt keine Zeit hat, dann blätterst du einfach weiter und sagst, diese Woche gucke ich es mir nicht an. Ne? Aber gebe ich jetzt mal in den Raum für alle Zuhörer, ist irgendwie eine interessante Sache.
Du, und wo du sagst, also ich persönlich interessiere mich ja leider Gottes überhaupt nicht für Politik, ehrlich gesagt. Also natürlich schon für das ein oder andere inhaltliche Thema, aber nicht für die Politik an sich. Und ich könnte noch nicht mal auswendig das ganze Kabinett aufzählen, ja, also wer da jetzt was macht, in welchem Ressort. Und dann habe ich aber über diesen Podcast Alles gesagt, von den Zeitleuten, ein Interview gehört mit Heiko Maas. Und Heiko Maas, habe ich mich auch nie mit beschäftigt, ist für mich so ein geschleckter Typ, der ist halt Außenminister und hat mich nicht weiter interessiert. Der war sehr sympathisch und hat echt coole Sachen gesagt. Und was natürlich spannend war, jetzt auch hinsichtlich zu unserer Luftverkehrsbranche, war, dass er sagte, er vermisst tatsächlich wahnsinnig das Fliegen. Und der ist es ja bestimmt, also ich sag mal auch gemessen an seinen Vorgängern, einem Genscher, der ja irgendwie wahnsinnig viel geflogen ist, fliegt sicherlich Heiko Maas oder ist geflogen noch sehr viel mehr. Und der sagt, ja Gott, jetzt haben wir das ersetzt durch die digitale Begegnung, ne, und durch Skype-Konferenzen und so weiter. Aber er sagt, das ist absolut kein Ersatz, weil eins ist klar, auf diesem Wege, auf diesem digitalen Wege kann keine ernstzunehmende Auseinandersetzung und Diskussion geführt werden, ne? Sondern da werden dann auch nur Meinungen eingereicht, aber es kann nicht konstruktiv, also rein technisch, rein so vom, ne, vom Gesprächsablauf, vom Prozess her, kann keine Diskussion geführt werden. Und das hat mich dann ganz hoffnungsvoll gestimmt, weil ich dachte, also das Licht muss ja dann irgendwann auch dem allerletzten Mohikaner mal aufgehen, dass es dann doch immer noch die persönliche Begegnung braucht, ne? Und insbesondere natürlich in der Außenpolitik, weil das eine ist die inhaltliche Diskussion, um zu einer Lösung zu kommen. Und ich sage nur Stichwort Flüchtlingskrise in Lesbos, ja, ey, also da, naja gut, das kann ganz ganz eigene Folge füllen. Aber auch die persönliche Beziehung aufzubauen zu irgendwelchen anderen Außenministern. Und das machst du halt, wenn du dem persönlich gegenüberstehst, in die Augen schaust, seine Vibes spürst und dann auch mal einen Spruch machst und dann dich persönlich mehr oder weniger nicht vielleicht anfreundest, aber doch so weit näherst, dass du in der Lage bist, über ein inhaltliches Thema hart zu streiten, vielleicht sogar noch nicht mal zusammenzukommen, aber trotzdem die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht mit dem Wort Beziehung, weil eine Geschäftsbeziehung ist immer so gut wie das, was ich draus mache von beiden Seiten. Wenn ich jetzt einen schnellen Abschluss machen will, dann muss ich hingehen und möglichst kompetent vermitteln, dass ich ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, die der andere unbedingt braucht. Dafür braucht es sicherlich oftmals, je komplizierter so ein Produkt auch ist, tatsächlich den persönlichen Kontakt. Eine Maschine für 500 Millionen verkaufst du einfach nicht virtuell, da bin ich ganz sicher. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, glaube ich, wirklich, wenn ich längerfristig miteinander arbeite, dann hat auch eine Geschäftsbeziehung ein Beziehungsphasen und Vertrauens- oder Dissensphasen. Und natürlich kriegst du einen Teil davon virtuell sicherlich hin, da wo es um die sachlich-prozessualen Dinge geht. Aber also das, was ich jetzt mitgenommen habe aus ganz vielen Gesprächen, auch mit Freunden und Bekannten, die auch geschäftlich viel gereist sind und auch wirklich in Positionen, wo sie Entscheidungen treffen müssen und Deals abschließen müssen, ist diese Kaffeegespräche. Mhm. Man zieht sich mal zurück, man schafft es auch mal abseits von dem offiziellen Parkett einfach wirklich Tacheles zu reden. Dafür brauchst du einfach diesen persönlichen Raum, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das auch definitiv zurückkommt und dass das auch in der Natur der Menschen liegt. Es wird sich nur auf die wesentlichen Momente wahrscheinlich in den Abschnitten verlängern, dass man halt nicht jeden Monat sich irgendwo sieht, sondern einfach schaut, was kriegt man prozessual davor über Skype etc. geklärt. Und dann wird es definitiv diese Meetings auch geben müssen, um eben zu investieren in diese Beziehung. Je länger ich das nicht tue, glaube ich, umso schwieriger wird es tatsächlich auch dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten und auch Ärger oder Unstimmigkeiten oder Unwissen einfach aus dem Weg zu räumen. Da sind wir zurück auch zu Datenqualität und auch das Gefühl von, hört mich jetzt irgendeiner ab über irgendein virtuelles Medium. Da braucht es einfach den Vertrauen. vertrauten Raum. Ne? Und deshalb glaube ich schon, dass das Reisen auch da zurückkommen wird. Und umso ja besser, wenn Herr Maas jetzt da sozusagen für uns in die Bütt geht.
Auf jeden Fall. Also das hat er sehr leidenschaftlich getan und das hat sich richtig gut angefühlt. Und das hatte jetzt auch nicht nur damit zu tun, dass er vielleicht gerne fliegt und das faszinierend findet, sondern dass das auch wirklich für seinen Job wahnsinnig wichtig ist, ne? Die persönliche Begegnung. Und ach, wie wunderbar. Finde ich.
Übrigens, die fliegen ja viel mit ihrem Bundesjet. Den hat ja die Technik ausgestattet und auch wirklich mit Leidenschaft dann übergeben. Fand ich total klasse, dass Lufthansa Technik diesen Job macht. Also cool, dass wir die Kollegen haben, die sowas tun. Und dann hoffen wir mal, dass da kein Flieger mehr stehen bleibt in der Zukunft.
Das war ja so peinlich, oder? War ja
peinlich, oder? Und insofern habe ich dann nur gedacht, juhu, die Experten sind am Werk. Schöne Grüße nach Hamburg an alle, die bei der LHT da mitgeholfen haben. Finde ich total klasse.
Auf jeden Fall. Das ist übrigens anscheinend im Moment das große Geschäft von der Lufthansa Technik. Jetzt also neben der Bundeswehrflotte, der Luftwaffe, ne? Das ist ja Luftwaffe, oder? Gehören die zur Luftwaffe? Nee, also die Bundesregierungsflieger, na egal. Die ganzen Privatjets, und ich rede jetzt nicht nur von den kleinen, sondern auch von den 747, von irgendwelchen Scheichs und russischen Ölmagnaten, die jetzt alle zu überholen und noch mit einem neuen Whirlpool und Konzertflügel auszustatten. Und das ist ja ganz toll. Also so gesehen gibt's dann doch immer wieder Krisenprofiteure und Gott sei Dank gibt's noch die eine oder andere Lufthansa-Sparte, die dann dazugehört. Das ist sehr schön. So, liebe Dörte, also wir haben jetzt 40 Minuten schon auf dem Zähler hier. Ist das eine gute Zeit?
Ja, das ist eine gute Zeit. Wir haben wieder wirklich so ein breites Spektrum hier abgedeckt. Das ist einfach köstlich, Uta. Ich bin immer wieder begeistert, was in 40 Minuten alles so geht. Von Politik über Technik und Kinderausbildung. Sensationell. Ich hoffe, alle Zuhörer konnten uns jetzt in diesem sehr breit gespannten Bogen auch gut folgen. Und ich denke mal, nächstes Mal sind wir dann mit der Jule sehr konkret auf dem Award-Thema. Da wird es sehr fokussiert sein.
Das stimmt. Wobei bei Jule weiß man nie, da kann es auch sein, dass wir über irgendein ganz anderes Thema auch noch sprechen. Also da können wir drauf gespannt sein. Und ich wollte noch was empfehlen, und zwar ganz anderes Thema, aber jetzt nur so als grünen Abschluss, weil ich war ja jetzt viel in Münster und habe meine lieben Eltern besucht und habe meine Mutter betreut und musste viel Auto fahren. Und gegen die Langeweile habe ich beschlossen, mir ein Hörbuch zu kaufen. Und Hörbücher sind ja in der Tat für Autofahrten eine gute Sache. Ist auch sehr unterhaltsam, wenn man bügelt übrigens. Noch als kleinen Lifehack. Auf jeden Fall habe ich mir als Hörbuch gekauft Joachim Meyerhoff. Sagt dir der was? Das ist ein Schauspieler, der war sehr, sehr, sehr lange am Wiener Burgtheater. Also ist ein deutscher Schauspieler. Und der hat wunderbare Bücher geschrieben, also autobiografisch. Und der hat in München seine Schauspielausbildung gemacht und hat während der Zeit bei seinen Großeltern gelebt. Und das ist wirklich sensationell. Ganz in der Nähe vom Nymphenburger Schloss haben die gewohnt. Und die Großmutter, so eine theatralische Schauspielerin. Und ich weiß gar nicht, was der Großvater gemacht hat. Auf jeden Fall, die haben morgens beim Frühstück die sind mit einem schönen Glas Champagner in den Tag gestartet, und zwar jeden Tag. Mittags gab es dann ein Flaschel Weißwein und um 18 Uhr war Whisky-Time. Und dann gab es natürlich aber auch noch ein bisschen Wein zum Abendessen. Also man hat sich so das Leben schön getrunken. Aber eigentlich war die Haltung so, sie haben das Leben wirklich gefeiert, und zwar in jeder Minute und in jeder Stunde. Und er beschreibt das so köstlich, diese Zeit mit den Großeltern und wie die das alles so zelebriert haben. Und aber auch seine Schauspielerausbildung. Das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Also wenn irgendwo Langeweile aufkommt oder man sich gut unterhalten möchte, kann ich das sehr empfehlen.
Dann ergänze ich auch noch eine Empfehlung. Ich bin sehr begeistert von Blinkist. Das ist eine App, die auch Büchervorschläge macht und wo man in einer Kürze eine Zusammenfassung zu den Büchern hören kann. Und das finde ich auch sehr sensationell, weil man da sehr schnell auf den Punkt kommt. Und da braucht man ein Abo natürlich dafür. Sorry, guys, kostet ein bisschen was, aber lohnt sich, weil man eben halt auch schnell mal das ein oder andere zusammengefasst bekommt. Und nach wie vor bin ich begeisterter Zeitleser und, wie du eben schon gesagt hast, Zeithörer. Ich finde immer noch, dass es der profundeste Journalismus ist, den man jetzt gerade lesen kann. Ja. Sorry, dass ich ein bisschen Werbung machen muss, aber liest sich nach wie vor immer noch gut, finde ich.
Ja, sehe ich auch so.
Genau, dann kriegt man auch mal das eine oder andere in der Tiefe mit.
Wunderbar. Gut, liebe Dörte, dann wünsche ich dir noch eine super tolle Woche. Wir sprechen uns dann nochmal. Und viel Spaß, nutzt das schöne Wetter schön für dich und lass es dir ganz gut gehen. Und an alle Zuhörer natürlich auch, bleib gesund und munter und guter Dinge und alles wird gut.
Da schließe ich mich
gut.
Namaste, liebe Uta.
Namaste. Ciao.